Unterwelten. Ein Pioneer Briefing Spezial. Drogenschmuggel. Folge 1.
Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie zu einer neuen Staffel dieser Podcast-Spezialreihe Unterwelten, ein Pioneer Original. Wir sind auf Erkundungszug durch die Märkte der organisierten Kriminalität. Haben zuletzt alles über die Hintergründe des Menschenhandels erfahren, über die inhumanen Geschäfte, bei denen Gewalt eine feste Zutat darstellt. Wir haben gelernt über Schleusernetzwerke und viele andere Kollaborateure dieses Systems. Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Im Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel.
Finanzkriminalität.
Waffenhandel. Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Als nächstes nehmen wir uns den Drogenmarkt vor. Offizielle Stellen wie die Vereinten Nationen schätzen, dass der Gesamtwert dieses illegalen Marktes bei mindestens 650 Milliarden Euro liegt. Diese Summe entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Ungarn, Griechenland und Portugal zusammengenommen. Die Tendenz ist steigend, denn der Konsum von Drogen nimmt weltweit zu. Angefangen bei Cannabis über Kokain bis hin zur billigen Heroin-Alternative Fentanyl. Die größten Abnehmerregionen sind die USA und Europa. Die entscheidenden Lieferanten sitzen in Lateinamerika. Deshalb setzen wir dort heute den Schwerpunkt. Unsere Pioneer-Podcast-Journalistin Josie Müller hat sich mit einem Kollegen in Lateinamerika zusammengeschaltet, einem ausgemachten Kenner dieser Materie. Und gemeinsam erkunden die beiden die Unterwelt des organisierten Drogenhandels.
Wir sind in einem der Länder, die als Narkostaaten bezeichnet werden, wo der illegale Drogenhandel eng mit staatlichen Strukturen verwoben ist. Das wird für etwa 30 Länder angenommen, darunter viele Kriegs- und Krisenstaaten wie Afghanistan, Mali, Libanon, Kolumbien, Kambodscha und Nigeria. Wir aber sind in einem Land, das zumindest auf den ersten Blick nicht nach Krieg und Krise aussieht. Es gehört zu Deutschlands 20 wichtigsten Außenhandelspartnern und zu den 10 beliebtesten Urlaubszielen der Welt. Beides ist offenbar auch im Schatten von Drogenkartellen möglich, unter der Sonne Mexikos. Das Land mit den zwei Gesichtern, beide kennt unser Kollege Klaus Ehringfeld bestens. Seit fast 25 Jahren lebt er dort, berichtet für verschiedene deutsche Medien als freier Journalist und Lateinamerika-Korrespondent.
Also wenn ich mit der Drohne des Korrespondenten auf das Land gucke, dann siehst du zwei verschiedene Realitäten. Es gibt ein Land, ein Mexiko, das wirtschaftlich extrem erfolgreich ist und das ein Urlaubsland ist, vor allem für US-Bürger und Bürgerinnen, die dann in die All-Inclusive-Resorts gehen an der Riviera Maya in der Nähe von Cancun oder von Tulum. Und dann gibt es ein Mexiko, das zunehmend durchsetzt wird von No-Go-Areas, von Gegenden, wo man sagt, da kann man nicht mehr hinfahren, da würde auch ich jetzt nicht mehr hinfahren, obwohl ich hier schon, wie Sie sagen, sehr lange lebe. Ein Land, das wirklich zwei verschiedene Realitäten hat und ein Land, das zunehmend auch wirklich große Gegenden bekommt, wo ich sage, da herrscht der Staat nicht mehr, da gibt es kein staatliches Gewaltmonopol mehr, da herrschen parallele Gewalten, die sind halt unkalkulierbar und denen möchte man sich nicht aussetzen. Also ein Zustand von parallelen Realitäten in einem eigentlich schönen, großen und wichtigen ökonomischen Land.
Es gehört neben Brasilien und Argentinien zu den größten Volkswirtschaften Lateinamerikas, ist ein bedeutender Standort für internationale Konzerne, aber eben auch für den Drogenhandel. Das Netz zieht sich über Nord- und Südamerika, Afrika, Europa und Asien.
Also Mexiko ist, man kann es so sagen, ein großer, ein wirklich Global Player in all diesen Drogen, von den Klassikern des Kokains bis über das Heroin, bis hin zu allen neuen, von Partydrogen bis zu tödlichem Fentanyl.
Dieses Mexiko mit seinen zwei parallelen Realitäten zeigt sich auch geografisch, erinnert ein Stück weit an Italien.
Sie haben den italienischen Norden, ökonomisch erfolgreich, sehr westlich orientiert. Dann haben sie den Süden Italiens, der sehr arm war früher und wo die Mafias geboren wurden oder wo die Mafias zumindest ansässig sind. In Mexiko ist es so, dass auch der Norden sehr erfolgreich ist, sehr Richtung USA orientiert ist und da sitzen viele multinationale Unternehmen. Der Süden wiederum ist extrem arm. Da haben sie teilweise auch Armutsquoten noch, die durchaus denen von Afrika gleichen. Und in dieser Gemengelage gibt es auch seit Jahrzehnten Gebiete, wo der Staat eigentlich nicht präsent war, wo die Kartelle immer präsent waren und auch staatliche und parastaatliche Funktionen wahrgenommen haben. Aber das Hauptproblem ist, dass es hier keine klare Trennung mehr gibt zwischen Staat und Sicherheitsstrukturen und organisierte Kriminalität. Das heißt, die organisierte Kriminalität hat den Staat immer schon unterwandert oder vielmehr hat der Staat sich für die organisierte Kriminalität geöffnet. Es ist also eine Gemengelage, in der man nicht mehr genau weiß, wenn man einen Richter hat, einen Lokalpolitiker, auf welcher Payroll steht er eigentlich? Auf der des Staates oder auf der der organisierten Kriminalität? Das geht wild durcheinander.
Korruption durch Drogengelder ist auf nationaler und lokaler Ebene weit verbreitet, in Verwaltung, Ämtern und Strafverfolgungsbehörden, ist historisch verwurzelt und damit Teil des Nährbodens, auf dem in den 60er Jahren die Kartelle wachsen, die zunächst Marihuana in die USA schmuggeln.
Mindestens seit Beginn der 70er Jahre war Common Sense, dass die Regierung gesagt hat, wir lassen euch in Ruhe, dafür macht ihr eure Geschäfte, aber lautlos und still und wir funken nicht dazwischen und es gibt keinen Blutzoll. Das Hauptproblem ist, dass Politiker in Mexiko extrem korrupt sind, schon immer gewesen sind und auch so wahrgenommen wurden und sehr empfänglich waren für eine Kooperation mit den Kartellen. Das heißt, die organisierte Kriminalität hat den Staat immer schon unterwandert oder vielmehr hat der Staat sich für die organisierte Kriminalität geöffnet.
Davon profitieren auch die schon größeren kolumbianischen Kartelle, die anfangs vor allem per Schiff und Flugzeug unterwegs sind. Um die steigende Kokainnachfrage in den USA decken zu können, nutzen sie ab Ende der 70er Jahre während der lateinamerikanischen Schuldenkrise Mexikos Marihuana-Routen. Sie tragen vor allem zum Aufstieg des Medellin-Kartells bei.
Se busca a Pablo Escobar.
Medellin war die schönste und friedlichste Stadt Kolumbiens. Pablo Escobar änderte das.
Gegen Pablo Escobar war Al Capone ein Blumenverkäufer an einer Straßenecke.
Er wurde größenwahnsinnig. Ich glaube, er dachte sogar einmal daran, für die kolumbianischen Präsidentschaftswahlen zu kandidieren.
Viele Menschen waren ihm treu ergeben und hatten hohen Respekt vor ihm. Die Leute wollten für ihn arbeiten.
Pablo Escobar führte Krieg gegen den Staat.
Er hatte früh gelernt, dass die absolute Macht die politische Macht ist.
Die aber haben dann doch die USA, unter deren Federführung werden in den 90ern die großen Kartelle Kolumbiens zerschlagen. Escobar stirbt bei einer Razzia in Medellin. Der Drogenhandel wird fortgesetzt von kleineren Gruppen, von der FARC-Guerilla und den Mexikanern. Darunter das noch junge Sinaloa-Kartell mit seinem Logistikchef Joaquin Guzmán alias El Chapo. Der Kurze. Mit seinen 1,68 sieht er nicht so groß aus, wie er noch werden wird.
Chapo Guzman ist ein- und ausgegangen mit seinen Leuten bei den jeweiligen Präsidenten, als er an der Macht war.
Eine Kartellkarriere wie aus dem Bilderbuch. Chapo Guzman ist früh vom Weg abgekommen. Schon den Bildungsweg hat er vorzeitig verlassen.
Die Grundschule hat er abgeschlossen, aber dann die weiterführende Schule ging nicht mehr, weil sein Vater hat damals noch Mohn angebaut und der kleine Joaquin musste dann auf den Plantagen helfen und da war für Schule nicht mehr so viel Platz. Aber Joaquin Guzman hat so Dinge vereint, er ist von einem kleinen Bauernsohn aus dem Norden Mexikos zu so einem Champions-League-Spieler der organisierten Kriminalität, der globalen Bösewichte geworden. Er war in der Champions League der globalen Bösewichte, wenn Sie so wollen. Und das hat er, glaube ich, geschafft mit einer Eigenschaft, dass er intelligent ist, dass er so eine Bauernschleue hat, dass er kreativ war. Und dann hat er etwas geschafft, was die späteren Kartelle nicht mehr hatten. Er hat so eine Robin Hood-Mentalität. Das Sinaloa-Kartell wird im Norden immer noch wahrgenommen als ein Kartell, das Schulen baut, das Straßen asphaltiert, das Kirchen aufbaut, das nach Naturkatastrophen schneller die Hilfspakete an die Menschen gebracht hat, als der Staat das gebracht hat. Das heißt, die Leute haben das Kartell als etwas Gutes wahrgenommen. Und das hat ihm natürlich die Möglichkeit gegeben, frei zu agieren. Und die USA haben das toleriert, haben gesagt, es ist uns lieber, wir haben ein Kartell, wo wir wissen, was die machen, die wir auch ein Stück weit kontrollieren und infiltrieren können, als wir haben viele atomisierte Akteure, die uns sozusagen aus den Händen gleiten.
Doch sein Aufstieg ist holprig. Zweimal wird er in Mexiko verhaftet, zweimal gelingt ihm die Flucht. Erst die 2000er Jahre werden seine. Innerhalb kürzester Zeit führt er das Sinaloa-Kartell an die Weltspitze. Daran ändern auch die mexikanischen Drogenkriege nichts. Ein seit bald 20 Jahren anhaltender Kampf von Kartellen, Clans und Banden mit Armee, Polizei und Militär. Dazwischen die Unbeteiligten. Fast eine 500.000 Menschen sind bislang ums Leben gekommen, Zehntausende werden vermisst. Auch der wirtschaftliche Schaden ist immens. Allein im Jahr 2022 entspricht er 18% des mexikanischen BIP.
Es geht eben nicht mit Gewalt, es geht mit Intelligenz, es geht mit einer funktionierenden Justiz und es geht mit funktionierenden Sicherheitskräften. Und das wird hier nicht gemacht, weil sie es entweder nicht können oder nicht wollen oder weil sie selbst in den Strukturen tief drin stecken.
Auf Druck und mit Hilfe der USA wird dennoch ein weiteres Zeichen gesetzt. 2016 stürmt ein Sonderkommando das Haus von Sinaloa-Chef Guzman. Eine Helmkamera filmt mit. El Chapo wird auf der Flucht gestellt und anders als zuvor an die USA ausgeliefert. Doch auch er setzt noch ein Zeichen. Der für die Auslieferung zuständige Richter in Mexiko wird in aller Öffentlichkeit erschossen. Das Sinaloa-Kartell ist nach Chapos Festnahme nicht zerfallen. Familie und Führungspersonal haben es unter sich aufgeteilt. Sie konkurrieren unter einem Dach, erschließen neue Märkte unter einer Marke, aber über ein System vieler kleiner Akteure. Vom Prinzip her läuft es ein bisschen so wie bei Starbucks, McDonald's oder Pizza Hut.
Das Kartell hat dann in bestimmten Bundesstaaten kleine Banden wie Franchise-Nehmer operieren und dann mit dem Logo des Sinaloa-Kartells aktiv sind oder mit dem Logo des Konkurrenzkartells aktiv sind, aber die sind gebunden an sozusagen die großen Dachorganisationen, die Franchise-Geber. Und dann kommt das Kilopaket mit einem Stempel von dem einen Kartell oder von dem anderen Kartell, für das sie das dann verkaufen. Und denen müssen sie dann ihren Anteil zahlen. Also du hast hier kleine Banden, von denen auch immer wieder neue auftauchen, die man gar nicht kannte, aber letztlich als großes Franchise-Unternehmen funktioniert das alles übergeordnet als Sinaloa-Kartell. Und die sind in ganz Lateinamerika tonangebend.
Inzwischen sind zwei weitere Bosse der Kartell Champions League gefasst worden. Einer der Söhne von Chapo und sein alter Weggefährte.
In den USA wurden zwei führende Köpfe des mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells verhaftet. Wie Justizminister Garland mitteilte, handelt es sich dabei um Ismael Zambada und Joaquín Guzmán López.
Zambada ist einer der bedeutendsten Drogenhändler in der Geschichte Mexikos und Mitbegründer des Sinaloa-Kartells, zusammen mit El Chapo, der 2017 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde.
Die beiden Drogenbosse waren in diesem kleinen Flugzeug unterwegs und, glaubt man Berichten von US-Sicherheitsbeamten, hat der 38-jährige El Chapo-Sohn den 76-jährigen Zambada unter einem Vorwand ins Flugzeug gelockt und ohne dessen Wissen auf US-Boden gebracht. Mexikanische Medien spekulieren über einen Deal mit der amerikanischen Justiz.
The Justice Department will not rest.
Wir werden nicht aufhören, bevor nicht jeder einzelne Führer, jedes Mitglied, jeder Unterstützer des Kartells zur Verantwortung gezogen worden ist.
Die USA sind seit über 50 Jahren auf diesem Feldzug und nie war ihr Interesse größer als derzeit. Wir kommen darauf zurück. Die jüngste Festnahme wird wohl nichts am Drogenhandel ändern. Das hat nach Escobars Tod genauso wenig funktioniert wie nach Chapos Festnahme.
Es rückt halt immer jemand nach. Selbst wenn so ein emblematischer Kopf wie Chapo Guzman, der weltweit bekannt war, wenn der weg ist, die Champions League wird weiter gespielt. Nur mit anderen Playern halt. Und ich glaube, dass man das nicht lösen kann über das Abschlagen von Köpfen, sondern man kann es nur lösen über das Zerschlagen von Strukturen. Lieferstrukturen, Finanzstrukturen, wenn sie diese Ströme bekämpfen können. Nur dann funktioniert eine langfristige Zerstörung des Systems. Und dafür braucht es Bereitschaft, dafür braucht es Bewusstsein, dafür braucht es ausgebildete Leute. Und ich glaube, an allen drei Fronten fehlt es in Lateinamerika insgesamt und in Mexiko im ganz Besonderen.
Wobei fraglich ist, ob es sonst wem gelingen kann. Denn die Drogennetzwerke Lateinamerikas sind über viele legale Geschäfte eng verflochten mit internationalen Märkten und Lieferketten. Das ist insbesondere in Mexiko der Fall.
Die Kartelle sind nicht mehr nur Totschläger, bewaffnete Gruppen, was sie immer noch sind, aber sie sind mittlerweile auch international vernetzte Verbrechersyndikate, die sozusagen eine Vision haben, wie können wir international unsere Delikte, wie können wir die internationalisieren und damit gute Geschäfte machen, wenn sie so wollen. Also in den 70er Jahren, als die Mexikaner eingestiegen sind in den Kokainhandel aus Kolumbien, war Rauschgift das Ursprungsdelikt. Damit hat man Geld verdient, damit hat man irre viel Geld verdient. Und irgendwann haben sie gedacht, man kann ja mit was ganz anderem noch handeln. Das ist aber erst in meiner Wahrnehmung, ich bin hier angekommen zu Beginn des Jahrtausends, da ging es noch eigentlich nur um Drogen. Da ging es vielleicht noch um Schutzgelderpressung, um Entführung. Aber dass die jetzt die Kartelle sich reingesetzt haben, so groß in den Handel auch mit Agrarprodukten. Mexiko ist einer der größten, weltweit größten Exporteure von Avocados. Heute ist Avocado ein Goldgeschäft für die Narcos.
Avocado-Bauern haben sich zusammengeschlossen zu einer bewaffneten Bürgerwehr, um ihre wertvolle Ernte zu beschützen. In Michoacán, dem Herz der Avocado-Produktion in Mexiko.
Wir hatten organisierte Kriminalität, Erpressungen, Entführungen, alle möglichen Bösartigkeiten von den Kartellen.
Der Kampf um die Anbaugebiete wird immer blutiger. Mitte Oktober sterben 13 Polizisten in einem Kartellhinterhalt. Davor hingen schon Leichen an einer Brücke, andere wurden zerhackt in Plastiksäcken gefunden. Eine brutale Machtdemonstration des organisierten Verbrechens.
Da treten sie in dieses Business ein und machen das mit der Wahl Plata o Plomo, also entweder Geld oder Blei. Das heißt, du wirst vor die Wahl gestellt, entweder legen sie dich um oder du machst mit oder du zahlst, Punkt, so. Die Narcos sind hier überall drin. In Mexiko kriegen sie keine Limone oder keine Zitrone mehr, wo nicht die Narcos ihre Steuern drauf haben. Überall hängen die Narcos mit drin. Also sie sind beim Holzhandel drin, sie sind beim Benzinschmuggel drin. Sie können heute nicht mehr sagen, ich habe keinen Kontakt zu Waren oder Dienstleistungen, auf denen keine illegalen Akteure drauf sitzen. Natürlich, wenn Sie kein Rauschgift konsumieren, ich kein Rauschgift konsumiere, kann ich sagen, ich habe mit den Kerlen nichts zu tun. Aber wenn ich gleichzeitig heute am Marktstand mir Zitronen gekauft habe oder ein Avocado gekauft habe oder wo hängen sie noch drin? Sie hängen im Zwiebelgeschäft. Mexikaner konsumieren viele Zwiebel. Auch da sind die Narcos drin. Mexiko ist ein Riesenexporteur von Brombeeren. Auch da sind die Narcos mit drin. Abbau von seltenen Erden, Gold, Silber, überall, ja. Überall sind sie dabei.
Neben der Landwirtschaft sind sie in der Viehzucht, im Tourismus, Gast- und Baugewerbe, in Schifffahrtsgesellschaften, Transport- und Logistikunternehmen. Bevorzugt werden bargeldintensive oder exportlastige Branchen. UN-Behörden und Thinktanks gehen davon aus, dass allein in Mexiko so jedes Jahr zwischen 15 und 50 Milliarden US-Dollar generiert werden. Wenn die Geschäfte nicht von ihnen selbst betrieben werden, sind sie gekapert über Erpressung oder mit Gewalt. Ähnliche Methoden werden auch schon in europäischen Häfen angewandt. Bei den Beschäftigten an Docks gibt es Fälle, bei Kranführern oder Containerlogistikern. Im ersten Schritt versucht man es mit Bestechung. In Lateinamerika ist das wesentlich einfacher und weit verbreitet aufgrund der teilweise sehr niedrigen Löhne, die keinen mittleren Lebensstandard ermöglichen. In Mexiko betrifft das auch den öffentlichen Dienst.
Polizisten verdienen dann vielleicht 200, 300 Dollar im Monat und dann kommt ein Kartell und sagt, ich zahle dir 2.000, 3.000 Dollar im Monat. Der zögert keinen Moment und sagt, natürlich lasse ich meine Uniform an, aber ich arbeite nicht mehr für den Staat, sondern ich arbeite für dich. Ich glaube, dass es nicht mehr zurückzudrehen ist. Früher ging es nur um Drogen, heute geht es um viel mehr. Heute sind alle gesellschaftlichen Schichten so sehr betroffen, dass man einfach nicht mehr sagen kann, macht euren Kram, aber lasst die Menschen in Ruhe. Es geht nicht mehr. Das Problem ist in der Welt. Und in gewisser Weise hat der Staat abgedankt, hat aufgegeben, hat gesagt, wir können das Problem nicht mehr beseitigen, lösen. Wir können nur noch damit leben und wir können versuchen, es einzuhegen. Das heißt, die Präsenz der Kartelle ist da, die sind hier, wir müssen damit leben, wir müssen uns schützen, wir müssen sehen, dass wir nicht so sehr damit in Berührung kommen.
Soweit der erste Blick in die illegale Welt des Drogengeschäfts. In der nächsten Ausgabe schauen wir genauer auf die Lage bei uns in Europa. Wie sind die Drogenkartelle hierzulande eigentlich vernetzt? Welche Auswirkungen hat das? Wo zeigt es sich? Der Lateinamerika-Korrespondent Klaus Ehringfeld in Mexiko lebt. Er glaubt, dass Europa, wie er es nennt, ein Stück weit lateinamerikanisiert wird. Und das ist in diesem Zusammenhang kein gutes, sondern ein böses Omen. Mehr dazu hören Sie in der zweiten Folge. Wenn Sie bereits Pioneer sind, können Sie die schon jetzt auf unserer Webseite thepioneer.de hören, auf Apple Podcasts oder auch in unserer Pioneer-App. Sollten Sie noch kein Pioneer sein, dann nutzen Sie doch einfach unser Kennenlernangebot. Für nur 1 Euro können Sie direkt weiterhören und bekommen Zugang zu unserem gesamten journalistischen Portfolio. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Ich freue mich auf Sie. Den Link finden Sie in den Shownotes für diesen Podcast. Die dritte und dann finale Folge gibt es am Mittwoch, den 14. August. Am Montag beginnen wir dann mit der nächsten Staffel. Da geht es dann um den illegalen Waffenhandel. Damit verabschiede ich mich für heute. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität. Ein Pioneer Briefing Spezial.